Hallo und herzlich willkommen im kleinen Saal, dem Kinoreport aus Hannover hier auf Leibniz FM. Ich bin Clara und ich mache das natürlich hier nicht alleine, sondern mit
Jonas, hallo.
Und mit Linus, hi.
Hallo. Wir hoffen, ihr seid schon fest in eurer spooky Halloween-Filmroutine drin. Wir haben auf jeden Fall ein paar Filmempfehlungen, die in Hannover im Kino laufen. Aber der November bietet noch viel mehr, das Up-and-Coming-Film-Festival läuft und Linus hat uns einen Beitrag über Kinoetikette mitgebracht. Zunächst tauchen wir in die Kinos in Hannover ab, denn wir bewegen uns in schnellen Schritten durch den Herbst und haben uns für euch einmal angeschaut, was im November in den Kinos an neuen Filmen so läuft.
Ja, bei den Neustarts im November haben wir auf jeden Fall jetzt mal zwei hochprofilige Filme rausgesucht. Nämlich einmal gibt es das Running Man Remake von Edgar Wright. Einem wird vielleicht noch das Original mit Arnold Schwarzenegger von 1987 bekannt sein. Ich bin moderat gespannt drauf, muss ich sagen. Ich habe einfach so einen gewissen Willen in mir, mal wieder einen guten und wirklich mitreißenden Edgar Wright-Film zu sehen. Ich habe das Gefühl, seit die Zusammenarbeit mit Simon Pegg so ein bisschen auseinandergegangen ist, ist es ein bisschen holprig geworden bei ihm, auch wenn es visuell immer noch sehr hochwertig ist. Aber ich bin auf jeden Fall auf eine gute Bearbeitung von einem Science-Fiction-Stoff gespannt. Den könnt ihr auf jeden Fall im Astor sehen. Der startet am 6.11. Es gibt aber noch keine festen Termine dafür. Was auch noch im November endlich startet, nachdem der Start bereits einmal aus dem Sommer hochverlegt wurde, ist Eddington, der neue Ari Aster-Film. Und da muss ich sagen, bin ich jetzt wirklich nach diesem kontroversen Festival-Echo, das es überall gab, und diesen teilweise sehr unterschiedlichen Reaktionen auf den Film wahnsinnig gespannt drauf. Wie geht euch das?
Ich kenne gar nicht so viel von Ari Aster, muss ich sagen. Ich habe tatsächlich nur Midsommar gesehen. Hereditary war sein erster, richtig?
Der erste Langfilm,
den,
genau.
Den habe ich bisher immer noch nicht nachholen können. Und den mittleren, den hilft mir da noch mal kurz auf der Sprünge mit dem Titel.
Ach so, Bo is Afraid.
Bo is Afraid, genau. Den habe ich nämlich ausgelassen, weil da das Medium-Echo ja wirklich negativ war, größtenteils. Ich werde ihn mir anschauen, ziemlich sicher. Also vor allen Dingen hast du mich da, glaube ich, so ein bisschen heiß gemacht, nachdem du den Eddington jetzt öfter mal erwähnt hast. Midsommar war großartig. Mhm. Es ist ein Mai, ein Frühlingsklassiker. Da müssen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Ja, ich bin moderat gespannt, glaube ich, ja.
Ich muss mich ja gerade wirklich outen. Ich habe keinen der Filme von ihm gesehen.
Dann wird es vielleicht eine Einstiegsgelegenheit, oder bis er am 20. November dann startet, könntest du noch mal ein bisschen reinschauen. Seit Hereditary habe ich Ari Aster sehr an den Lippen gehangen, weil das, glaube ich, einer der eindringlichsten und heftigsten Filmerfahrungen war, die ich jemals hatte. Der hat mich vielleicht auch genau zum richtigen Zeitpunkt erwischt. Ich habe noch geraucht damals und ich habe die ganze Sichtung wirklich durchgehend Kette geraucht bei Hereditary. Ich war völlig am Ende, am Schluss. Midsommar hatte diesen Effekt nicht mehr ganz und Bo is Afraid war ja dann so ein extrem, also ich habe auch das Gefühl, so ein extremer Versuch, sich vom Horrorgenre zu distanzieren, gleichzeitig so ein bisschen das absolute Herzensprojekt umzusetzen. Jetzt sind die Zeichen gerade mal günstig, jetzt habe ich gerade die Chance, das ist die einzige Gelegenheit in meinem Leben, diesen Film jemals zu machen.
Die Leute geben mir Geld.
Genau. Also das war jetzt zu dem Zeitpunkt, glaube ich, die teuerste A24-Produktion, die das Studio bisher gemacht hatte. Und ist ja auch gefloppt. Also es war ja in dem Sinne kein Erfolg. Und ich weiß auch nicht, ob es ein künstlerischer Erfolg war. Ich bin mir bei dem Film bis heute nicht so richtig sicher. Und bei Eddington jetzt sind die Schatten, die er so vorauswirft, auch sehr, sehr unterschiedlich. Also es scheint ja um politische Spaltung in den USA zu gehen und um eine Kleinstadt, in der sich verschiedene Figuren so auf allen möglichen Seiten des politischen Spektrums so bewegen. Da habe ich bisher wirklich sehr, sehr widersprüchliche und sehr, sehr unterschiedliche Meinungen zugehört. Ich bin sehr, sehr gespannt und wir werden das ja auch gemeinsam wahrscheinlich herausfinden, weil der in Braunschweig auf dem Braunschweig International Filmfest läuft. Der Kinostart ist am 20. November, aber wir werden ihn dann vielleicht schon etwas früher sehen, nämlich Anfang des Monats. Dann werden wir auf jeden Fall nächsten Monat auch nochmal drüber sprechen.
Also wenn sich die Meinungen zu einem Film so stark spalten, dann ist das meistens ein gutes Zeichen für mich. Da freue ich mich dann immer noch mal mehr.
Das ist doch dein Film, Jonas, also
das,
oder?
Ja, vielleicht ist das dann, entfacht das meine Liebe zu Ari Aster. Und kurz noch eine Sache, die ich ganz kurz nachtragen wollte. Ich hatte auch so eine prägende Erfahrung wie du mit Hereditary, mit Midsommar. Mhm. Ich habe den nämlich damals noch im Lodderbust hier in Hannover geschaut. Im Director's Cut, der ja, glaube ich, noch mal eine halbe Stunde länger ist als der Kinocut, der ursprüngliche. Es geht da um Familientraumata, um toxische Beziehungen. generell irgendwie so das Gefühl, eingeengt zu sein, in zwischenmenschlichen Beziehungen nicht ausbrechen zu können. Und ich, diese Filmsichtung im Lauterbast hat sich für mich wirklich angefühlt wie eine 2,5-stündige Panikattacke. Mhm. Aber im besten Sinne, hätte ich rauchen dürfen im Kino, hätte ich das wahrscheinlich auch getan. Aber Eddington, genau, läuft auf dem Filmfest Braunschweig, wie du schon richtig angekündigt hast. Auf das bin ich auch schon sehr gespannt. Eins meiner liebsten Festivals hier im niedersächsischen Raum, muss ich sagen. Vom 10. bis zum 16. November findet das dieses Jahr statt. Und es ist, glaube ich, deswegen mein Lieblingsfestival, weil es einen ganz starken Fokus auf den Genrefilm legt. Dass Eddington da läuft mit Ari Aster als hochprofiligen Genre-Horrorregisseur, das ließ sich da ja schon irgendwie vermuten. Der neue Film von Julia Ducournau läuft an und feiert da, feiert hier zumindest Niedersachsen-Premiere, Alpha. Und Julia Ducournau hat ja mit Raw und Titan zwei der eindrucksvollsten Horrorfilme der letzten Jahre hingelegt. Titan hat mich persönlich verändert, würde ich sagen, auf einer molekularen Ebene.
Würdest du sagen, es war eine Art Wiedergeburt? Eine Art Wiedergeburt als neues metallisches Wesen?
Das könnte man so sagen, ja. Ja, also mehrfach sogar. Ich würde sogar sagen, es gibt mehrere Geburten in diesem Film, aber ja.
Wir werden Titan in dieser Sendung auch noch mal erwähnen.
Ja, ziemlich sicher. Also da führt kein Weg dran vorbei. Ja,
auch in dieser Folge. Ja? Ihr dürft gespannt sein.
Oh, okay. Oh, wow, cool. Das war nicht abgesprochen redaktionell. Aber
und hier ist sonst alles redaktionell abgesprochen.
Alles, wirklich, jedes einzelne Wort.
Das aber vielleicht auch anders, als ihr jetzt denkt. Also seid gespannt.
Okay. Auch Alpha, um dazu kurz zurückzukommen, ihr neuer Eintrag, wird kontrovers aufgenommen. Also man muss auch sagen, es ist vielleicht schwer, nach so einem Kracher wie Titan nachzulegen und die Höhen wieder zu erreichen. Also ich glaube, das ist Julia Ducournau liegt da ganz klar im Nachteil. Sie hat da einfach wirklich ein Meisterwerk hingelegt, an dem sie sich jetzt immer messen lassen muss. Alpha ist, glaube ich, so eine metaphorische Behandlung der AIDS-Krise. Es geht viel um Paranoia, die mit Krankheit zusammenhängt. Also wer weiß, vielleicht auch so nochmal ein kinematischer Abgesang auf die Corona-Zeit. Krankheit und Familienbande und Community spielen eine große Rolle. Das wird spannend. Also vielleicht hört man es, ich spreche noch ein bisschen nasal. Ich war gerade erst krank. Krank sein ist ein zentrales Thema in meinem Leben. Immer wenn ein Film diese Themen aufgreift, bin ich dabei.
Gute Besserung erstmal.
Ja, danke schön. Du warst ja auch gerade erst krank, Linus.
Ich auch.
Wir waren
Wir sind dankbar, dass wir hier sitzen.
Ja, wir sind alle Alphas.
Aber ich freue mich sehr auf Alpha. Also
ja.
Ich habe jetzt auch rausgefunden, dass ich da nicht arbeiten muss und ich werde in Braunschweig sein. Ja. Werde mich um Karten prügeln.
Wenn ihr bei dieser Prügelei übrigens mitmachen wollt, dann haltet euch schon mal den 14. November frei. Da läuft Alpha nämlich im Universum Kino um 20.30 Uhr im Rahmen vom Braunschweig Filmfestival.
Ein paar der Filme, die jetzt in Braunschweig laufen, die sind zum Beispiel auch auf dem Perlenfestival vertreten und über die haben wir schon in der vergangenen Sendung gesprochen. Night Stage, den ich bereits in der letzten Sendung, glaube ich, hochgelobt und angekündigt habe, müsst ihr schauen, wenn ihr den in Hannover auf dem Perlenfestival verpasst, unbedingt in Braunschweig nachholen. Lesbian Space Princesses startet auch auf dem Filmfest Braunschweig. Auch wieder queeres Kino, stark vertreten auf dem Festival. Und weil es ja auch irgendwie ein Gothic-Adjacent-Festival ist, sonst würde man ja nicht so viele Horrorfilme da finden, läuft eine Dokumentation über die Gothic-Band Lebanon Hannover. Ich glaube, A Beautiful Place war der Name. Auf die bin ich sehr gespannt. Braunschweig hat nämlich auch traditionell jedes Jahr immer eine Filmsektion über Musikfilme, Musikfilmdokumentationen. Da schaue ich immer sehr gerne rein. Sound on Screen heißt diese Sektion. Und meine andere Lieblingssektion, die ich eigentlich jedes Jahr versuche mitzunehmen, und ich glaube auch Linus' Lieblingssektion, ist die At Midnight. Also das sind tatsächlich Midnight-Screenings, die meistens so um 10, 11 Uhr anfangen und dementsprechend dann über Mitternacht hinweglaufen. Letztes Jahr war das Thema Vampire und dieses Jahr sind es Psychopaths. Psychopaths at Midnight, passenderweise dazu ist der Eröffnungsfilm auch Psycho von Alfred Hitchcock. Wie könnte das anders sein? Und da sind viele Filme vertreten in der Sektion, die ich noch nicht kenne. Das ist erstmal interessant. Der Einzige, der mir was sagte, war Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe von Dario Argento. Der ist toll, auf den freue ich mich, den auch auf der großen Leinwand zu sehen. Aber ja, ich glaube, das Filmfest Braunschweig sollte man sich auf gar keinen Fall entgehen lassen, zumindest einen Tag mal mitnehmen. Und wenn es der Freitag ist, an dem Alpha dann läuft.
Ja, das hoffe ich doch, dass das ein Grund ist, für sehr viele zum Filmfest zu kommen. Nochmal zur Info, das Perlenfestival läuft dann vom 24.10. bis zum 1.11. Nochmal fett im Kalender markieren. Und nicht nur Braunschweig ist in Festivalstimmung, sondern auch Hannover im November, nämlich das Up-and-Coming-Filmfestival läuft vom 17.11. bis zum 23.11. Wem das jetzt gar nichts sagt, das ist nämlich ein Filmfestival, was nicht nur ein Ort für Begegnung ist in Hannover, sondern auch ein Wettbewerb für SchülerInnen, StudentInnen und Jugendliche bis zum Alter von 27 Jahren. Und da muss ich jetzt ein bisschen Eigenwerbung machen, nämlich meine beste Freundin Jette hat nämlich einen Film auf dem Up and Coming, nämlich Pressure, wo ich auch am Drehbuch mitgeschrieben habe. Ein genaues Datum, wann der läuft, habe ich jetzt leider nicht parat. Aber daneben laufen natürlich auch noch andere ganz viele sehenswerte Kurzfilme. Also ist das ein Termin, den man auf gar keinen Fall verpassen sollte.
Den müsst ihr sehen. Ich finde das auch total angebracht, dass du an dieser Stelle Eigenwerbung machst. Ich habe den ja gesehen, als der Premiere gefeiert hat im Koki. Und ich habe geweint. Also es ist wirklich ein sehr intimer und toll gemachter Debütfilm. Also großartige Arbeit, die Jette da gemacht haben und die auch du gemacht hast. Ich bin gespannt und werde bestimmt als studentische Filmemacherin vorbeischauen auf dem Festival. Darf man sich nicht entgehen lassen.
Ja, auf gar keinen Fall. Also,
jetzt bin ich auch neugierig geworden.
Ja, bitte, komm. Oder möchtest du ein bisschen zu Pressure wissen? Nein, also ich kann es ja ganz kurz erzählen. Also es geht eigentlich um Erwachsenwerden und die große Frage, was mache ich jetzt nach der Schule? Mache ich eine Ausbildung? Mache ich ein Studium? Fange ich das an? Ziehe ich jetzt in eine neue Stadt? Bleibe ich bei meinen Eltern? Und dann ist es so, dass die Protagonistin in eine fremde Stadt zieht, unglaublich alleine ist. Und es geht auch um Depression und es geht um Angst und um Zukunftsangst. Und ja, also der ist nicht für schwache Nerven. Das haben wir auch bei der Premiere ein bisschen unterschätzt. Ich auch. Aber er ist auf jeden Fall ganz, ganz doll sehenswert und ich freue mich sehr, dass Jette dabei ist. Willkommen zurück. Ihr hört gerade der kleine Saal auf Leibniz FM, der Kinoreport für und aus Hannover. Eben haben wir über die neuen Filme im Kino geredet und jetzt kommen wir zur Retrospektive. Was gibt's da, Linus?
Ja, da gucken wir als erstes natürlich mal ganz weit zurück, nämlich bis 1931. Von 1931 läuft nämlich Todd Brownings Dracula, der berühmte mit Bela Lugosi, im Kino am Raschplatz und zwar am 5. und am 12. November um jeweils 20.45 Uhr. Also für alle, die die Gelegenheit noch nicht hatten oder bisher an diesem Klassiker aus welchen Gründen auch immer vorbeigeschludert sind, die haben da die Chance und die ist auf jeden Fall zu nutzen.
Also zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe die Chance verschludert bisher.
Dann perfekt, dann hast du am 5. und am 12. die Chance, das auszubügeln. Gerade jemand, der sich so viel mit Vampirkino beschäftigt wie du, sollte diese...
Ich bin
diese,
enttäuscht.
Ja, also wirklich, das ist...
Enttäuscht.
Entrüstend.
Das stimmt.
Weniger gruselig, aber genauso vielleicht Kultstatus würdig geht es dann am 8.11. um 20 Uhr im Kino im Sprengel weiter. Da läuft nämlich Jazzclub von Helge Schneider. Es gibt ja immer noch viele Leute, die sich mit den Helge Schneider-Filmen so gar nicht auseinandergesetzt haben. Ich würde sagen, am meisten ist 00 Schneider den Leuten vielleicht so ein Begriff, der gilt auch als der lustigste. Aber Jazzclub ist als vierter Film unter Helge Schneiders Regie so, vielleicht also von Geheimtipp kann man da glaube ich nicht sprechen, aber so ein etwas übersehener Hit, ehrlich gesagt. Ich finde den wirklich wahnsinnig gut. Der hat eine sehr melancholische Stimmung auch und beschäftigt sich vor allem viel damit, was es bedeutet, Künstler zu sein, der aber auch nebenbei noch arbeitet. Und gerade die Arbeitsszenarien in diesem Film sind vielen noch im Gedächtnis geblieben. Habt ihr da ein Verhältnis zu?
Das erstmal klingt das wirklich sehr spannend. Helge Schneider, ich habe jetzt vor kurzem diese Dokumentation, die über ihn erschienen ist, die auch, glaube ich, in der ARD-Mediathek noch abrufbar ist, gesehen, der Klimperclown. Da dekonstruiert er so ein bisschen, wie Künstlerbiografien funktionieren. Und die fand ich wirklich herrlich lustig. Mhm. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so viel Spaß bei einer Künstlerbiografie hatte, die auch eigentlich keine ist. Und die ist großartig. Von daher schaue ich mir die an und vor allen Dingen immer wenn es auch darum geht, dass KünstlerInnen auch irgendwie über die Runden kommen müssen, bin ich eigentlich an Bord. Also klingt super, klingt klasse, muss ich mir anschauen. Ja.
Also das finde ich auch als Thematik super spannend, weil ich glaube, da können wir alle ein Lied von singen, dass man öfter schon den Satz sagt, nee, da kann ich nicht, da muss ich arbeiten, weil Miete. Aber ich habe wirklich zu Helge Schneider, also ich glaube, es würde nicht mal für eine Meinung reichen. Mhm. Also ich habe wirklich, der ist einfach, also klar kenne ich die Klassiker irgendwie, Filme, von denen habe ich ihn jetzt nicht gesehen. What a shame.
Ja.
Vielleicht, also da muss ich da nochmal vielleicht was nachholen.
Musste ran, musste in den Jazzclub.
Da musst du wohl in den Jazzclub am 8.11. um 20 Uhr im Kino im Sprengel. Das wird super.
Apropos Sprengel, kommen wir nochmal zurück zum Thema Vampirfilm. Linus und ich machen ja gemeinsam den Filmclub Daria im Kino im Sprengel, immer am ersten Samstag des Monats. Das ist dieses Mal der 1. November gleich. Da zeigen wir einen sehr selten gezeigten Vampirfilm, Thirst, aber Obacht, es handelt sich nicht um den südkoreanischen Thirst. Die Verwechslung gab es schon ein paar Mal. Nein, so genau diesen Text habe ich auch mehr oder weniger im Sprengelprogramm abgedruckt. Ich
packe den Park Chan-wook-Alarm wieder ein.
Ja, kein Park Chan-wook-Film, sorry Leute, tut mir leid, aber dieser Film macht auch ganz viel Spaß. Es geht um eine junge Dame, die angeblich die Erbin der Blutgräfin Elisabeth Báthory sein soll und eine Sekte von gut betuchten VampirInnen kommt auf sie zu, um sie auch zu einer Vampirin zu machen. Und der Film entwirft einen ganz spannenden neuen Blick auf Vampire, die ja häufig irgendwie auch aus einem aristokratischen Milieu kommen. Dracula war ja nun mal auch ein Graf, lebte in einem Schloss. Aber wir wissen ja alle, dass es da so ein paar Veränderungen, was die Klassengesellschaft angeht, gab in den letzten Jahrhunderten. Mittlerweile gibt es nicht mehr so wirklich AristokratInnen, sondern es gibt jetzt die Bourgeois. Wir haben jetzt wir haben die Kapitalisten. Und die Vampire in diesem Film haben sich quasi auch mit verändert. Sie sind keine AristokratInnen mehr. Sie besitzen jetzt eine große Firma und produzieren da fleißig und sind Herren über die Produktionsverhältnisse. Und Blut wird mittlerweile auch nicht mehr in verführerischen Übergriffen aus dem Hals gesogen. Nein, die Vampire sind mittlerweile kultiviert und haben viel einfachere, sterilere Wege gefunden, um das Blut zu ernten sozusagen. Und in dieser Fabrik werden Menschen quasi gefangen gehalten, genauso wie Kühe und auch genauso gemolken wie Kühe. Das Blut stapelt sich da in Konserven und die Vampire, die müssen sich jetzt nicht mal mehr die Finger schmutzig machen, um an ihr Blut zu kommen. Und Menschen sind nichts anderes mehr als eine Ressource. Also das ist natürlich eine große Metapher auf Fabrikarbeit, auf die Industrialisierung, auf den Kapitalismus, auf Arbeit als entfremdetes Gut in einer kapitalistischen Gesellschaft. Das klingt jetzt alles irrsinnig theoretisch. Man kann toll über den Film reden, theoretisch bestimmt auch toll über ihn schreiben, wenn man wollte. Aber man hat vor allen Dingen ganz viel Spaß, weil der so viele witzige, bildliche Einfälle hat. Es gibt da an einer Stelle einen blutigen Cappuccino zum Beispiel, weil die Vampirin der Protagonistin nämlich immer wieder versuchen, Blut unterzujubeln. Das ist so deren großes Ding. Und da entstehen ganz viele herrliche, lustige Szenen, wo sie dann widerwillig mit Blut gefüttert wird und ganz angeekelt ist. Ob sie dann tatsächlich dem ganzen Kleinen beigibt und auch eine blutsaugende Kapitalistin wird, das müsst ihr am 1.11. im Kino im Sprengel selbst überprüfen.
Aber klingt gut. Also, also du hattest mich schon bei der Hälfte irgendwie. Also,
nächstes Mal höre ich früher auf zu reden.
Nein, aber ich finde auch Vampirfilme immer unglaublich spannend, die so jenseits von dunklem Schloss und eingeschneiter Landschaft und Sarg und alles, sondern was macht denn der moderne Vampir? Also wie kriegt der Blut? Wie geht er damit um, wenn, weiß ich nicht, die Person, die er beißt, irgendwas im Blut hat, was er nicht verträgt? Spielt das überhaupt eine Rolle? Also zum Beispiel wie Only Lovers Left Alive, wo es ja auch mal irgendwie gesagt wird, der hat schlechtes Blut abbekommen. Finde ich sehr spannend.
Ich merke das auch irgendwie, in den letzten Jahren wird sich die Frage häufiger gestellt, wie geht der moderne Vampir um mit der Blutbeschaffung? Das spielt aber in so zeitgenössischen Filmen von Thirst irgendwie keine Rolle. Und der Film ist sehr früh dran, wenn es darum geht, sich solche Fragen zu stellen, wie eigentlich ein moderner Vampir aussieht. Also die meisten anderen Filme so aus den 70ern, End-70ern, sind dann schon irgendwie klassische Gothic-Horror-Filme. Und das ist dieser eben auch, aber der stellt sich schon auch die Frage, wie könnte ein moderner Vampir aussehen? Das machen wenige andere Filme aus der Zeit. Deswegen ist das vielleicht auch ein Vorreiter und ein Geheimtipp, ganz sicher auch.
Aber weißt du, Jonas, welcher Film sich diese Frage gar nicht stellt?
Nein.
Nämlich Tanz der Vampire.
Ah ja, natürlich.
Der läuft nämlich Anfang November im Koki am 3.11. um 19.30 Uhr. Und es gibt noch ein kleines Schmankerl dazu, weil es gibt nämlich eine musikalische Einführung von Annette Richter dazu.
Ah, die ist toll.
Ja, das kann nur gut werden. Also geht alle hin und habt eine gute Zeit. Und jetzt geht's richtig los. Am 4.11. um 21 Uhr läuft nämlich von John Carpenter Halloween im Koki. Am 8.11. um 22 Uhr und am 10.11. um 20.30 Uhr The Shining von Stanley Kubrick. Mm. Dann am 12.11. The Thing um 20.30 Uhr, aber noch mit noch einem Schmankerl drauf. Nämlich, es gibt eine Live-Schalte in die Antarktis.
Was?
Ja. Also die beginnt, anscheinend beginnt es um 18 Uhr. Es gibt die Live-Schalte und Hallo und didede und kalt und alles. Und dann um 20.30 Uhr läuft The Thing von 82. Also,
aber zu wem ist diese Live-Schalte? Also schon zu Forschenden, die da stationiert sind in der Antarktis?
Da lässt mich gerade ein bisschen auflaufen.
Geh ich mal stark
hoffe.
Aus, oder?
Also,
gibt es eine Live-Schalte zum Thing? Weil wie wir ja wissen, ist das wahrscheinlich noch auf freiem
Fuß. Also jetzt, wo du so fragst, ich würde da den Thomsens wirklich alles zutrauen. Also allein das ist schon,
immerhin haben sie das Thing nicht ins Kino geholt, das würde für viel Chaos sein.
Wer weiß, wir würden es ja nicht erkennen, wenn es da wäre.
Und, ja, genau, also das ist der spooky November-Anfang im Koki. Vom 3.11. bis zum 12.11. mit großem Antarktis-Finale ist man da vollends bedient. Außerdem widmet sich das Koki am Ende des Monats ganz den Nouvelle-Vague-Filmen. Da habe ich jetzt noch keine genaueren Termine, aber einfach nochmal das Programm im Auge behalten. Das kann nur gut werden.
Und ich möchte nochmal ganz kurz erwähnen, Leute, ich bin heute Morgen aufgewacht. Ich war ein bisschen verschlafen und dann habe ich mich plötzlich, ich habe daran gedacht, dass wir heute diese Aufnahme machen und über was für Filme wir so sprechen könnten als Filmtermine. Und da ist mir aufgefallen, dass ich mal von einer Zeit träumte, in der wir David Lynch-Filme in Hannover im Kino sehen können. Und das Apollo zeigt die ja wirklich rauf und runter im Nachtstudio. Also man kann wirklich mindestens einmal die Woche jetzt einen David Lynch-Film im Kino sehen. Das ist, ich muss das einfach noch mal erwähnen, wie toll ich das finde.
Ja.
Ich könnte schreien im Kino, wenn ich da bestimmte Szenen sehe. Und manchmal mache ich das, teilweise kommentiere ich die auch. Und ich weiß, dass ich das nicht wirklich gehört. Aber Leute, vielleicht müsst ihr auch einfach nicht dann ins Kino gehen, wenn ich ins Kino gehe. Das ist vielleicht dann auch
das Problem.
Euer Problem ein bisschen. Ja, die Kinoetikette. Wir alle haben bestimmt schon mal gegen sie verstoßen und wir regen uns aber auch alle genauso gern über Leute auf, die in unseren Augen gegen sie verstoßen. Was ist das überhaupt? Wie verhält man sich im Kino? Linus, du hast dich damit ein bisschen auseinandergesetzt, richtig?
Ja, ganz genau. Also das ist ja ein ewiges, leidiges Thema. Also in der gesamten Geschichte des Kinos hat sich die Gewohnheit und der Umgang damit unheimlich stark verändert. Bei Krakauer in Von Caligari zu Hitler ist noch so eine Schilderung von frühen Kintops drin, wo die Leute reden, wo das Licht an ist, wo der Film im Prinzip nur wie so eine Jahrmarktsunterhaltung nebenbei läuft. Aber die Zeit hat sich ja geändert. Wir haben ja heute andere Konventionen, wenn es darum geht, ins Kino zu gehen. Und ich habe das Bedürfnis verspürt, nach ein paar der letzten Kinobesuche diese nochmal festzuhalten und nochmal zusammenzufassen.
Ein Manifest.
Ja, sozusagen, genau. Also zumindest die Punkte, die mir am wichtigsten und auch am teilweise vernachlässigsten erscheinen, wollte ich nochmal unterbringen. Und das habe ich euch mitgebracht.
Ich bin gespannt, aber ich habe auch ein bisschen Angst, dass ich mich wiedererkenne.
Hören wir rein. Das Kino mit Kriterien des Häuslichen, des Privaten aufzuladen, ist nicht erst mit der Pandemie prävalent geworden, sondern ist dem Raum gewissermaßen natürlich eigen. Ein fensterloser, akustisch dämpfender Saal mit weichen Polstern erzeugt notwendigerweise eine Wahrnehmung, die sich mit der, dass man sich in einem halböffentlichen Raum befindet, beißen kann. Daher ist von Zeit zu Zeit eine sanfte Erinnerung nötig. Ihr seid hier weder daheim, noch seid ihr allein. Was bedeutet das und wie hat man sich zu verhalten? Erstens, die Auswahl. Ein Kinobesuch beginnt vor der Buchung. Bereits bei der Wahl der Vorstellung und Begleitung ist Feingefühl nötig. Ein Film ist mitunter eine Erfahrung, der sich zu öffnen ist. Eine Abendgesellschaft, vor der man sich profilieren möchte, mit der man viel zu besprechen hat oder die in Ausschweifungslaune ist, ist in der Regel ungeeignet für einen Film, den man selbst und andere genießen wollen. Ins Bowling Center zu gehen ist keine Schande und es ist ein weitaus besseres Gehege für enthemmte männliche Freundeskreise, die darauf aus sind, ihren Abend durch originelle Sprüche und Seitenhiebe mit zusätzlicher Unterhaltung aufzuladen. Für das erste Wiedersehen mit der alten Schulkameradin, dem verlorenen Bruder und übrigens auch für das erste Date bieten sich Café und Küchentisch weitaus besser an als ein Ort, der die meiste Zeit Schweigen gebietet. Die Auswahl des Films ist mit den eigenen Bedürfnissen und Sensitivitäten abzugleichen. Sprachfassung, Länge und Inhalt der Vorführung werden nur bei einer Sneak Preview vor dem Publikum geheim gehalten und dieses Wissen gilt es einzusetzen. Zweitens, die Ankunft. Wer ins Kino geht, sollte sich Zeit nehmen und unter Umständen früher kommen. Wer alleine mit einem digital gebuchten Ticket ins Multiplex geht, hat keinen Grund, früher zu erscheinen als 5 bis 10 Minuten vor Beginn der Vorstellung. In Begleitung oder als Gruppe empfiehlt es sich jedoch, etwas großzügiger zu planen. Wer die Karten besorgt hat, hat hierbei das Recht, eine zu Unpünktlichkeit neigende Begleitung vorab über die tatsächliche Startzeit um wenige Minuten zu belügen. In Häusern mit freier Platzwahl hat man 15 Minuten vor Vorstellungsbeginn an der Saaltür zu stehen. Die dort entstehenden Unterhaltungen fangen eventuell noch aufkommendes Gesprächsbedürfnis auf und sorgen durch ihre oft etwas gezwungene hölzerne Natur fast für eine gewisse Erleichterung, wenn, im Saal angekommen, das Licht und der Zwang zum Smalltalk erlöschen. Die Platzwahl wird mit der Begleitung gemeinsam beim Betreten des Saals, aber zügig getroffen und orientiert sich an Sitzanzahl, Projektionsformat und persönlicher Neigung und Sehstärke. Erscheint man in größerer Zahl, ist es zulässig, sich auf verschiedene Reihen zu verteilen. Nur falls unvermeidlich, nimmt man direkt neben Unbekannten Platz. Diese werden nicht mit überschwänglicher Kontaktaufnahme behelligt. Drittens, die Projektion. Während der Werbung darf selbstverständlich geredet und gescherzt werden. Gleiches gilt für die Trailer, aber bereits in gesenkter Lautstärke. Das Telefon ist selbstverständlich, spätestens zum Ende des Vorprogramms auszuschalten oder in einen Modus zu versetzen, in dem jede Störung ausgeschlossen ist. Es ist inakzeptabel, das Gerät während der Vorstellung in die Hand zu nehmen. Wer glaubt, niemand könne das mit Hand oder Körper abgeschirmte Display sehen und es würde niemanden stören, sei versichert, kann man und tut es. Falls unerlässlich, sind vereinzelte, flüsternde Bemerkungen zueinander während des Films zulässig. Gelächter und andere Geräusche des Affekts ebenso. Unentwegtes Tuscheln ist untersagt, von Gesprächen in regulärer Lautstärke ganz zu schweigen. Ähnlich wie das Abschalten des Handys ist es ein grundsätzlicher Hinweis, der wegen seiner Offensichtlichkeit überflüssig erscheinen mag, in der Praxis jedoch oft mit naiver Unkenntnis über die eigene Lautstärke missachtet wird. Der Film und der Film allein hat das Wort. Er ist kein Anlass dazu, eigenes Stand-up-Material an den Mitgeschleppten zu testen oder sie mit unterhaltsamen Trivia-Fakten von Wikipedia zu behelligen. Bereits ein geflüstertes Gespräch kann Geräuschsensiblen und Konzentrationsgestörten den Abend verhageln und nicht alle haben den Mut anzusprechen, dass sie sich gestört fühlen. Sollte man gezwungen sein, andere zum Schweigen aufzufordern, tue man dies schnell, entschlossen und höflich. Wer zu Beginn eines Films redet, ist dazu die ganze Laufzeit imstande und muss hingewiesen werden, ehe sich ein Gewohnheitsrecht einstellen kann. Der Hinweis muss verbal oder wenigstens akustisch erfolgen, genervte Blicke, wenn sie überhaupt bemerkt werden, genügen nicht. Ein freundlicher Hinweis oder ein sanftes Psst vermitteln von Anfang an, dass Ruhe geboten ist. Kino ist eine mündige Anordnung des gemeinsamen Beherrschtwerdens. Für eine festgelegte Dauer unterwirft man sich einvernehmlich den großen Gesichtern der Leinwand. Wer im Laufe der Erfahrung damit unzufrieden oder nicht länger einverstanden ist, kann sie still und straflos verlassen. Einen laufenden Film zu verspotten oder ärgerlich zu kommentieren, vielleicht noch in der Annahme, Stimme einer schweigenden Mehrheit zu sein, ist nicht nur störend, sondern auch peinlich. Knutschen hat Tradition im Kino und genießt daher Denkmalschutz. Allerdings ist es in erster Linie für Frischverliebte und Jugendliche reserviert. Nur wenige müssen romantische Gehversuche und Ausflüge noch mittels dunkler Unterhaltungsorte von den eigenen Eltern geheim halten. Alle anderen seien daher gemahnt, Geisterbahnen und Lichtspielhäuser vornehmlich für ihre vorgesehenen Funktionen zu nutzen. Wer saubere Schuhe hat und eine leere Reihe vor sich, darf die Füße auf den vor sich befindlichen Rückenlehnen ablegen. Wer saubere Füße und Socken hat, darf die Schuhe ausziehen. Beides zugleich niemals. oder nur falls man zuhinterst sitzt. Zum Ende der Vorstellung ist empfohlen, den Nachspann abzuwarten. Oft verlässt man ein Kino mit dem Gefühl, man müsse über das Geschehene erstmal kurz nachdenken. Der Nachspann ist dazu ideal. Die vorbeiziehenden Namen helfen dabei, die Immersion sanft zu verlassen und die Arbeit wertzuschätzen, die auch in einen schlechten Film fließt. Der Austausch über den Film beginnt erst nach Verlassen des Saals. Viertens, der Austausch. Ein Nachgespräch ist sinnvoll, aber nicht verpflichtend. Keinesfalls fühlen sich alle sofort zur Diskussion bereit und es kann Abhilfe schaffen, erstmal die weitere Logistik des Abends zu koordinieren. Wenn dabei eine kurze Strecke mit der Straßenbahn zu bewältigen wäre, lässt sich darüber nachdenken, stattdessen gemeinsam zu Fuß zu gehen. Dabei kommt das Gespräch leichter in Gang. Es gilt grundsätzlich Deskription vor Interpretation, aber auch eine steile These kann die Diskussion anheizen. Jede Regel hat Ausnahmen, jede Regel wird einmal gebrochen. An einer Mitternachtsvorstellung, zu der die Leute verkleidet und berauscht erscheinen und deren ganzer Reiz der laute Genuss des Vertrauten ist, darf sicher nicht der gleiche Maßstab angelegt werden wie an einer Slow-Cinema-Projektion um 15 Uhr. Einander neurotisch und streng zu maßregeln stört die Sichtung ebenso sehr wie lautes Kauen mit offenem Mund. Niemand möchte sich in die kleinkarierte Nörgeltradition deutscher Nachbarschaftsfäden stellen. Wie beim Besuch im Schwimmbad oder einer Fahrt mit der U-Bahn geht mit der Zivilisationserfahrung ein hintergründiger Ekel einher, den es auszuhalten gilt. Die wortlose Gleichzeitigkeit ist der besondere Reiz. Kino ist gerade wegen des stillen Vertrages zwischen seinen Zusehenden unersetzlich. Eine sanfte, einvernehmliche, gegenseitige Kontrolle schärft den Blick, vermeidet Streit und ist nebenbei inklusiver.
Psst. Psst. Ruhe, Ruhe da hinten. Wir wollen uns auf den Film konzentrieren.
Entschuldigung, wir versuchen hier eine Radiosendung aufzunehmen. Danke.
Können Sie bitte Ihr Handy losmachen? Danke.
Ich brauche das für die Sendungsnotizen.
Ja, danke für deinen großartigen Beitrag, Linus. An manchen Stellen habe ich mich sehr repräsentiert gefühlt und an manchen Stellen sehr angegriffen. Und vor allen Dingen hat es eine Erinnerung geweckt. Ich habe mir mal Alien Covenant im Cinemax angeschaut. Ja. Und ein Gast hatte wohl einen guten Freund mitgenommen und hat sich verpflichtet gefühlt, ihm die ganze Laufzeit über das Alien-Franchise zu erklären. Und inwiefern jetzt Alien Covenant an Prometheus anschließt, Prometheus in Teilen aber auch ignoriert. Und ah ja, Michael Fassbender war ja schon im vorherigen Film und sein Freund hatte keinen einzigen Alien-Film gesehen, bis auf den ersten. Also gab es da wirklich einiges an Erklärungsbedarf. Das war unglaublich anstrengend und ja. Ärgerlich, immer diesen unfreiwilligen Audiokommentar im Hintergrund zu hören.
Also das hatte ich sogar, glaube ich, nochmal in vielleicht etwas verschärfter Form bei John Wick 4. Bei John Wick 4 saß eine Jungstruppe hinter mir, von der einer vermutlich sein Date mitgebracht hatte, die ich erstmal schon nicht beneide darum, dass sie gleichzeitig auf einem Date ist und auf einem Ausflug von ihm mit seiner Jungsgruppe. Aber er hat ihr eben auch noch nebenher die ganze Zeit den Film so erklärt und was in den vorherigen John Wick-Filmen alles passiert ist. Was, wer die Filme gesehen hat, relativ viel ist. Also da wurde auch immer sehr intensiv nacherklärt, wer da jetzt gerade aufgetreten ist, was das zu bedeuten hat. Hier hat dann offensichtlich die Person versagt, die den Ausflug organisiert hat. Also das ist dann deren Aufgabe zu sagen, das ist übrigens eine Fortsetzung. Also so genau wie in deiner Geschichte. Das ist eine Fortsetzung. Bist du im Bilde? Möchtest du dir vorher vielleicht was drüber durchlesen?
Also ich habe das jetzt auch schon erlebt. Ich glaube, ich habe das mal bei irgendeinem Harry Potter-Teil erlebt. Irgendwie, ich glaube, es war der dritte oder der vierte. Und natürlich mussten dann die Teile davor erklärt werden. Und es kam auch fast zu einer kleinen Prügelei.
Wirklich?
Ja, ja. Die dann aber sehr schnell beendet wurde, dann hat irgendein Typ sitzend gesagt, so sei jetzt mal bitte ruhig und dann kamen irgendwie wieder Worte und dann ist der sitzende Typ aufgestanden und es hat sich rausgestellt, das ist ein 2 Meter Typ und relativ breit und dann war das plötzlich gar kein Problem mehr und dann war und dachte ich auch so, okay, schön, ja, aber also weiß ich nicht, wie viel Zeit und Energie ich irgendwie verwende, wenn ich denke, okay, da hat sich jetzt eine Gruppe zusammengefunden, wir gucken einen zweiten Teil von etwas, dann gucke ich doch, dass ich den ersten Teil sehe. Also
irgendwie. Ja, oder man findet sich halt damit ab, dass man weiß, man steigt jetzt mitten in ein Franchise ein und entweder spricht man da vorher drüber. Also man kann ja auch gemeinsam zum Kino gehen und sich da gegenseitig updaten, finde ich. Oder man macht halt eine Erfahrung daraus, dass man jetzt einfach mitten in eine Geschichte einsteigt und einfach bestimmte Sachen nicht versteht. Veto muss ich einlegen bei den ersten Dates.
Aha.
Ich finde, das Kino ist ein großartiger Ort für ein erstes Date. Aber auch, weil ich es schwierig finde, ein Gespräch anzufangen, wenn es nicht ein Thema gibt. Das heißt, ich bin komplett still, begrüße mein Date draußen vor der Tür. Hi, bist du gut angekommen? Toll siehst du aus.
Authentisches
lachendes Schweigen. Und dann gehen wir in den Kinosaal rein. Es ist still und es ist awkward still. Aber man bemerkt das ja nicht, weil da läuft ein Film. Und dann kann man das Date fortsetzen. Man hat eine gemeinsame Basis. Aber geredet oder geknutscht wird während eines Films auf dem ersten Date auf jeden Fall nicht.
Also ich finde das beim ersten Date gerade deswegen schwierig, weil man noch überhaupt keine richtige Ebene miteinander hat. Also allein dann schon nebeneinander in einem dunklen Raum zu sitzen, finde ich schon irgendwie eigenartig anspannend. Mhm. Und ich bin immer dafür, sich erstmal ein bisschen überhaupt kennenzulernen, bevor man sich auf eine gemeinsame Filmerfahrung einlässt.
Also wenn, dann sollte es bei diesem Date noch einen weiteren Programmpunkt irgendwie geben, wie noch irgendwie eine Bar oder wir holen uns ein Bier am Späti oder sowas. Mhm. Also
oder ein anderes alkoholfreies Spaßgetränk.
Ja, also ich jetzt so gerade in der Vorstellung finde ich den Reiz eigentlich auch ganz schön, so, ja, hallo, und dann setzt man sich in den Saal, knutscht ein bisschen und dann geht man seiner Wege und trifft sich nie wieder.
Ja, also, Cruising im Kino, warum
ja,
nicht?
Ja, okay.
Ja, aber ich finde, man sollte vielleicht, also generell Dates im Kino, schwierige Sache. Leute, Obacht bei der Partnerwahl. Wenn ihr merkt, ihr seid in einer Beziehung schon seit Jahren oder vielleicht auch erst, habt euch gerade erst kennengelernt und die Person quasselt ohne Pause im Film, vielleicht ist es nicht der Mensch fürs Leben. Also überdenkt das nochmal oder geht zumindest nicht ins Kino zusammen. Da haben wir auch schon negative Erfahrungen gemacht. Thema erst, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich war mal im Koki. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein erstes Date war, aber es waren auf jeden Fall zwei Menschen in Begleitung, die wirklich irrsinnig niedlich miteinander waren. Und ich habe gleich irgendwie, als sie sich vor mich gesetzt haben, gedacht, och, die sind ja wirklich süß, hoffentlich sind die still gleich. Sie waren nicht still. Und ich musste mich dann auch wirklich vorlehnen und das Arschloch sein und habe ihnen zugeflüstert, Leute, bitte wirklich, ihr seid total süß, aber könnt ihr bitte eure Schnauze halten?
Hast du Schnauze gesagt?
Ja, genau, zu Fremden wird, nein, ich habe natürlich nicht Schnauze gesagt. Das war jetzt nur für die Dramatisierung der Erzählung. Aber ja, ich musste da auf jeden Fall Leuten auch schon den Abend versalzen. Die sind aber cool damit umgegangen. Also die waren dann auch still, haben das irgendwie leicht peinlich berührt weggekichert und danach ging es weiter mit dem Date.
Das ist vielleicht auch eine Dimension von Etikette, anzuerkennen oder zu bemerken, wann man selber das Problem ist und wann man selber die Störung ist. Mhm. Also kann mich an mindestens zwei Kinoabende erinnern, wo ich und die Leute, mit denen ich da war, definitiv das Problem waren in dieser Vorstellung. Und wir auf jeden Fall den Film so ein bisschen, was ich jetzt gerade im Beitrag sehr stark angemahnt habe, wo wir den Film vehement verspottet haben. Aber ich muss auch sagen, es war Jurassic World Dominion. Also
war es auch gerechtfertigt, würdest du sagen?
Ich glaube nicht, dass wir dem Film schlimmeren Schaden zugefügt haben als der Regisseur.
Clara wollte noch was zu erzählen zu Titanen, nämlich.
Ja, nee, also da habt ihr beide, habt mich ja jetzt auch gerade hingeführt, nämlich, wie schon angekündigt, geht es um eine Kinoerfahrung, wo ich mit dir, Jonas, Titanen geguckt habe.
Zum wiederholten Male.
Zum wiederholten Male, das ist Pflicht, darüber reden wir jetzt auch nicht. und da war aber wirklich das Problem, hinter uns saß ein älteres Pärchen und wir haben ganz lange überlegt, was da jetzt des Pudels Kern ist. Aber kurz zur Situation, wir haben Titan im Original geguckt, im französischen Original, und der Mann von diesem älteren Pärchen hat komplett die ganze Zeit den Film kommentiert und komplett durchgequasselt. Und selbst ich, die ganz, ganz, ganz lange braucht, bis sie dann mal was sagt. Mhm. Selbst er hat mich dazu getrieben, dass ich dann irgendwann verbal geäußert habe.
Das war auch wirklich anstrengend. Also ich glaube, er hat das auch gar nicht zu seiner Frau gesagt, sondern er hat die ganze Zeit so in sich rein kommentiert und Sachen gesagt wie, was passiert denn jetzt?
Warum macht sie das denn jetzt?
Warum macht ihr das jetzt? Warum fickt ihr jetzt das Auto?
Ja gut, das ist der Film. Aber seine Frau hat ihn auch mehrmals so, jetzt lass doch, und sei doch jetzt bitte ruhig. Und
er ist auch mehrmals rausgegangen während des Screenings, hat dann natürlich wichtige Plotpunkte verpasst und hat dann sehr verwirrt kommentiert, was denn jetzt so passiert ist und dass das ja alles keinen Sinn ergibt und was das denn für ein Film sei.
Das war
ganz, ganz furchtbar und ist dem Film nicht gerecht geworden.
Ja. Aber Linus, ich muss dir zustimmen mit während des Abspanns sitzen bleiben. Mhm. Also ich hatte mehrmals schon Gewaltfantasien. Irgendwie, du kommst gerade aus einem wirklich tollen Film, der Film löst sich langsam auf, du gelangst zurück in die Wirklichkeit und jemand schießt vor dir hoch und versucht seine Softshell-Jacke geräuschvoll anzuziehen. Und ich denke mir so, bitte, ich box dich nieder. Also da sind mir diverse Filmerfahrungen, also nicht komplett kaputt gemacht worden, aber so, was ist denn mit euch? Okay, ihr müsst vielleicht eine Bahn kriegen oder ihr müsst schon seit Minute eins auf Klo, keine Ahnung. Aber ich lese mir halt auch gerne den Abspann durch.
Ja.
Also ich bin so eine. Also ich schließe dann auf die Produktionsbedingungen. Ah, es gab eine Second Unit. Ah, ja, Witz.
On Location gedreht und so. Genau, ja, ja. Der Abspann ist ja Teil des Films. So, ich kann völlig verstehen, wenn jemand das nicht komplett mit so aussitzen möchte. Aber es ist ja trotzdem noch Teil des Films und es muss auf jeden Fall von allen im Saal so behandelt werden. Wer gehen will, kann ja gehen. Das ist ja völlig in Ordnung. Gerade auf Festivals zum Beispiel, wo man wirklich mal von einer Vorstellung zur nächsten rasen muss und wenig Zeit hat, sind diese 2-3 Minuten Abspann mitunter essentiell. Aber vor allem, wenn die Gespräche über den Film schon im Saal während des Abspanns losgehen, das finde ich tatsächlich lästig. Also ich hatte bei In die Sonne schauen so eine Gruppe von 3 Personen hinter mir, die dann direkt im Prinzip noch, während die letzte Szene noch lief, wer den Film gesehen hat, weiß, das ist eine sehr intensive, emotional aufreibende Szene, die währenddessen im Prinzip schon angefangen haben, Resümee zu ziehen, weil sie spürten, das Ende des Films kommt. Ach Gott sei Dank, der Nachspann ist da. Jetzt können wir endlich intensiven Austausch darüber treten, wie unverständlich und wie ätzend wir diesen Film fanden. Dann frage ich mich auch. Also
das habe ich aber verrückterweise schon ganz häufig bei Filmen erlebt, die mit so einer Szene enden, dass da Leute sich berufen fühlen, jetzt schon zu kommentieren irgendwie.
Ich bitte ja gar nicht darum, dass Leute nicht irritiert sind oder Leute nicht mit einem Film nicht einverstanden sein können. Ich bitte nur einfach darum, das aus dem Saal rauszuhalten zum Genuss der anderen. Ja. Ist das zu viel verlangt?
Bitte nehmt mir meinen Safe Space Kinosaal nicht weg, wirklich.
Bitte.
Ich brauche den persönlich.
Ja. Wir wirken wirklich wie die absoluten Kinosnobs ein bisschen auch. Ich überlege gerade die ganze Zeit, wann ich denn mal der unangenehme Kinogast war.
Also du checkst öfter dein Handy und machst auch das Display nicht dunkler.
Das stimmt.
Jonas.
Das stimmt. Manchmal mache ich das. Ja, da hast du vollkommen recht.
Ich mache das aber auch.
Das Problem ist auch, also zu meiner Rechtfertigung, das Display, egal.
Das Display ist ganz dunkel, ja, es stört ja sicherlich niemanden.
Das Display ist im Gegenteil total hell, wenn es im Sperrmodus ist und ist dann erst dunkel, wenn man das Handy entsperrt hat. Also wenn du kurz auf die Uhrzeit gucken willst, ist es irre hell. Mhm. Und mir ist auch bewusst, dass das stört und dass das scheiße ist. Aber manchmal muss man das mal einfach machen.
Ach so, manchmal muss man einfach genau.
Zu sehen, wann dieser scheiß Drecksfilm endlich vorbei ist.
Nee, aber mal ganz kurz. Es geht mir auch um die generelle Unsitte, so im Saal Nachrichten zu beantworten und so. Was kein so großes Tabu mehr ist, wie es das vor wenigen Jahren noch war. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kann das auch nicht beweisen, aber ich habe das Gefühl, das ist nach der Pandemie erst losgegangen.
Ja.
Die Leute haben sich so sehr an das Zuhause-Filmschauen gewöhnt und so sehr an ihre Geräte, dass sie gar nicht realisieren, dass sie sich gerade jetzt wieder in einem öffentlichen Setting befinden dafür. Mhm. Und ich habe schon neben guten Freundinnen, wenn du das hörst, du weißt, dass du gemeint bist, im Koki gesessen, die schon während der Film noch lief angefangen haben, die Letterboxd-Reviews zu lesen. Und da muss ich sagen, also wem du hast schon recht, wir klingen fürchterlich versnobbt, aber es ist ja eigentlich ein Minimalkonsens. Also das ist ja eigentlich die Absprache beim Kino, oder nicht? Also ist das nicht eigentlich die Idee? Bin ich verrückt?
Nee.
Bin ich verrückt?
Nee.
Ja, aber du hast schon auch recht.
Ja. Also vielleicht ende ich meine Kinoerfahrung mit einer Erfahrung, wo ich auch nicht weiß, ob ich the bad guy bin. Eine Erfahrung von mir war auch im Koki. Da lief die Rocky Horror Picture Show. Und nur zur Einordnung, es gibt ja auch das Musical und ich hatte mich irgendwie sehr auf den Film gefreut, weil ich den nur einmal gesehen hatte davor und dachte so, ach, jetzt hier große Leinwand, geil. Und zu dieser Vorstellung kamen, ich sag wie es ist, sehr viele Ultras zu diesem Fandom.
Ja.
Und ich weiß, dass bei dem Musical, da wird Klopapier geworfen, da ist irgendwas mit Wasserpistolen.
Da wird reingerufen.
Da wird reingerufen und diese Ultras haben den Kinosaal so benutzt, wie sie auch den Theaterraum benutzen. Und es kann sein, dass ich damit auch einfach, dass ich da was anderes erwartet habe, aber die haben den ganzen Müll liegen lassen.
Das finde ich
die
nicht okay.
Die haben wirklich irgendwelche Spielkarten, das Klopapier lag da rum, wirklich mein Kollege hatte am Ende des Abends, es war später, hatte richtig Struggle, diesen Kinosaal wieder fresh zu machen. Und da finde ich, da habe ich einen Punkt. Mhm. Wenn ihr das schon alles macht und euch da wirklich voll laufen lasst mit Weißwein, das war nämlich auch noch das Problem. Die wurden nämlich alle immer besoffener und sind immer rausgegangen, um sich Wein zu holen. Dann putzt hinter euch. Alles, also
generell. Ja, also ich finde, du bist ein bisschen in the wrong. Also ich finde, es gehört dazu, bei Rocky Horror Picture Show diese Show zu veranstalten. Und da muss man sich auch drauf einstellen, sorry. Aber den Saal ordentlich zu hinterlassen, ist immer Gebot, immer richtig. So als Person, die im Kino arbeitet, eure Popcorn-Becher irgendwie mit rauszunehmen nach dem Film, erfordert minimalen Aufwand. Und wenn ihr in ein Kino geht und es verwüstet, räumt danach auf. Das kann man schon auch machen. Das ist Etikette, finde ich.
Ich hatte mal die ganz komische Begegnung in einer größeren Kinokette, sage ich jetzt mal, ohne hier Namen zu nennen. Mir ist nämlich wirklich mein Popcornbecher umgefallen. Und dann bin ich hinterher zu einem der Mitarbeitenden und habe gesagt, Entschuldigung, hier Reihe D, es tut mir total leid. Ich wollte nur sagen, mir ist das da ausgekippt. Und der war völlig so, ja, danke, dass Sie Bescheid sagen.
Du ahnst gar nicht.
Danke.
Ich putze ja auch die Seele. Aber so, wie selten das vorkommt, dass Leute zu einem kommen und dann teilweise auch bitten nach Werkzeug, um das selber aufzuräumen. Da fließen Tränen, Freudentränen.
Ich will mich jetzt auch gar nicht so, ich bin so eine tolle Person, aber das finde ich ganz, ganz schön.
Das gibt es leider viel zu selten mittlerweile. Ja. In unserer ersten Sendung habe ich ja auch einen Beitrag über diesen Film Kino gemacht. Da geht es eigentlich genau darum, um Leute, die gegen diese Kino-Etikette verstoßen. Also da vielleicht auch nochmal eine Film- und Hörempfehlung an dieser Stelle zum Abschluss dieser Diskussion.
Ja. Und damit verlassen wir für diese Folge auch wieder den kleinen Saal. Kommt gut durch den November, bleibt gesund und geht ins Kino. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bye.
Ciao.
Tschüssi.